Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und mein Name ist Thorsten.
Und mein Name ist Kai.
Und wir sind von Fury in the Slaughterhouse und Wingenfelder.
Und genau wegen diesen, nämlich ihr seid beide Wingenfelder, ihr seid Geschwister, sind wir heute Abend vor allem hier, weil, werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, ihr auf Abschiedstour geht. Und Abschied heißt ja dann erstmal, dass dieses, ich würde es mal jetzt als Projekt bezeichnen, zum Abschluss kommt. Das dann letztendlich dann, ob es denn endgültig sein wird, wird wahrscheinlich erst die Zeit zeigen. Wir wollen ein bisschen natürlich über die ganze Geschichte Wingenfelder sprechen, aber natürlich auch, ihr bringt zum Abschluss, geht nicht nochmal auf Abschiedstour, sondern bringt eben auch noch ein Abschlussalbum raus, und da wollen wir über die Songs natürlich, über einzelne Songs auch noch ein bisschen sprechen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man euch so groß vorstellen muss. Wahrscheinlich so ein bisschen. Das könnt ihr ja vielleicht einer von euch beiden ganz kurz selber übernehmen. Und dann gibt's die ersten Fragen von mir.
Ja, also wir sind Thorsten und Kai, wie wir ja schon gesagt haben. Wir haben das große Glück, dass wir zusammen Musik machen dürfen seit knapp 1986. Wir haben angefangen mit einer Band, die jetzt immer noch existiert und auch der Grund ist, wieso wir jetzt diese Wingenfelder-Karriere beenden. Die heißt Fury in the Slaughterhouse, kommt aus Hannover. Und die hatte mal eine Pause und in dieser Pause haben mein Bruder und ich beschlossen, wir gucken mal, was passiert, wenn wir uns einschließen und versuchen mal Songs auf Deutsch zu schreiben. Und dadurch ist eigentlich Wingenfelder entstanden.
Das war, ich glaube, 2008 war zumindest, ging die Pause schon los. Also ich hatte mit Thorsten, der letztes Jahr bei mir im Podcast schon war, auch ein bisschen über dieses Pause. Also es ging ja irgendwann offiziell erstmal rum, ja, ist eine Trennung. Und wir haben aber letztes Mal schon klargestellt, es war eigentlich gar keine Auflösung, sondern es war wirklich diese Pause von Fury in the Slaughterhouse, in die ihr dann irgendwie reingeschossen seid.
Das ist natürlich immer unglaublich schwierig, sowas zu formulieren, auch für die Außenwelt, weil du da ja auch komplexe, sag ich mal, soziale Verstrickungen da auch gar nicht erklären willst. Und im Grunde war es zwar auch wirklich so, dass wir im Grunde einen Stecker gezogen haben, haben das Ding auf Eis gelegt. Ne? Und ich dachte ehrlich gesagt aber auch wirklich an dem Tag nach dem letzten Konzert, dass es das dann war. Also emotional für mich war die Band, das war okay, das war eine tolle Karriere, eine tolle Zeit. Und dann gingen wir alle in andere Wege. Und Kai ja dann damals irgendwie in die Mediencompany von der großen Reederei und hat da wirklich wahnsinnige Dinge auch erlebt und ich habe das Fotografieren angefangen und eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo wir Wingenfelder, wo wir uns trafen, haben wir auch für die Reederei, glaube ich, was gemacht. Wir haben Songs geschrieben für eine DVD über Spiekeroog, über die Insel, über die Nordseeinsel.
Ah, okay.
Und haben da so ein bisschen, es macht uns halt Spaß, ne? Angefangen wieder Musik zusammen zu machen und haben dann überlegt, irgendwie, wir können ja jetzt ja alles machen. Also wir dürfen
haben
ja,
wir
ja
auch. War,
haben wir auch, wir haben da auch, wir waren, wir können ja alles machen, wir brauchen, wir sind ja noch nicht mal ins Deutsche gebunden, wir können eine Platte machen, die ist Englisch und Deutsch und Französisch, wenn es sein muss, ne? Und das war eigentlich ein schöner Moment und das war eigentlich so die Geburtsstunde von Wingenfelder, wo wir dann angefangen haben, dann später dann letztendlich haben wir uns aufs Deutsche dann fokussiert, weil das wie so ein Nadelöhr dann spitz darauf zulief. Ne? Aber wir haben auch tolle englische Songs gemacht in der Zeit, die auch auf so Satellitenalben, die wir gemacht haben, zu den richtigen Alben dann erschienen sind. Ne? Und aber das war dann die Geburtsstunde. Ne? Fury war quasi auf Eis gelegt und verschwunden und wir wollten irgendwas Neues machen und haben dann wirklich vom Scratch wieder angefangen.
Das erste Album, was ihr dann rausgebracht habt, Besser zu zweit in 2011, War das eine große Herausforderung mit dem Deutsch dann? Und erstmal war das absichtlich Deutsch, um sich abzucanceln, auch dann gegenüber dieser Fury-Geschichte? Oder ja, war es einfach eine Herausforderung?
Weiß ich nicht. Kai sagt immer, es war, wir haben uns abgegrenzt, aber ich glaube, ich habe ein deutsches Album vorher gemacht und Kai hat lange vor den Furies deutsche Sachen schon gemacht. Also ich habe meinen Bruder eigentlich musikalisch kennengelernt mit seinen Freunden, mit in deutscher Sprache. Und das war lustig, das war witzig, das war freakig. Und ich glaube, du hast die Herausforderung eigentlich gerne angenommen, ne?
Ich habe die Herausforderung wirklich gerne angenommen, ja. Das war ja so, natürlich hat man sich gedacht, dass man grenzt sich jetzt ein bisschen ab, weil wenn Thorsten Gitarre spielt und ich singe, dann hat er schon einen leichten Touch von Fury, wenn wir das auf Englisch machen, weil ich eine sehr charakteristische und wiedererkennbare Stimme habe, Gott sei Dank, habe ich das Glück, dass das so ist. Und mein Bruder auch eine sehr eigene Art, Gitarre zu spielen. Ja. Das sind so Trademarks, die eigentlich mit Christoph zusammen dann Fury ausgemacht haben. Aber für mich war es wiederum wirklich eine Herausforderung, jetzt ein ganzes Album auf Deutsch zu machen, weil ich davor halt seit 1986 oder auch schon davor eigentlich nur noch Englisch gemacht habe. Und Thorsten kannte das ja schon, wie er gesagt hat, aber diese Herausforderung hat es für mich auch besonders spannend gemacht, muss man einfach so sagen.
Was war die Herausforderung vor allem, dass die Muttersprache noch viel anders, noch mehr Wert, oder nee, Wert nicht, aber noch mit einer anderen Herangehensweise ist bei den Texten?
Ja, das ist ja eigentlich das Schöne. Ja. Das Schöne ist, wenn wir einen Song auf Deutsch singen, dann können wir ins Publikum gucken und wissen ganz genau, die verstehen ihn jetzt alle sofort. Selbst wenn es eine neue Nummer wäre, würden die genau wissen, was wir da singen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist es so, ich bin ja so ein Mensch, der sehr, sehr gern Melodien mag. Und das Englische ist eine viel melodischere Sprache als das Deutsche. Das heißt, wenn man lange Melodiebögen gerne singt, und das tue ich gerne, dann wird das mit der deutschen Sprache dann eine Herausforderung, ja? Das so zu machen, wie ich das eigentlich liebe. Also ich komme so ein bisschen aus der U2-Ecke oder englische Gitarren-Ecke. Und das ist ja sehr melodisch angelegt. Und die meisten Sachen, die ich jetzt in Deutsch kenne momentan, die sind von der Sprache halt irgendwie härter und rhythmischer. Also das ist schon ein großer Unterschied.
Wie schwierig war es für euch, ihr habt es ja erstmal ausprobiert, aber dann das auch weiter durchzuziehen, habt ihr gleich irgendwie, wie war das Feedback von zum Beispiel den Fury-Fans, die jetzt, habt ihr da gleich welche gesagt, die mit ins Boot geholt, oder habt ihr alles von Anfang an neu erkämpfen müssen?
Das fühlt sich teilweise auch immer noch, auch in den Jahren, wo wir dann mit Wingenfelder schon sehr, sehr erfolgreich waren, fühlte sich das immer an wie eine Newcomer-Band. Und wir haben auch nie letztendlich die gesamte Fury-Posse, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Leute, die Fury gerne hören und auch zu den Konzerten kommen, die wissen gar nicht, dass wir existiert haben oder noch existieren. Die kennen die Platten gar nicht. Okay. Manche sind noch erstaunt, jetzt wo, wenn es am schönsten ist, dass was rauskam, da gab es einen Fall, da hat jemand geschrieben, irgendwie darunter, ja, geile neue Fury-Nummer auf Deutsch. Irgendwas im Kommentar. Und dann wurde er dann aufgeklärt von den anderen Kommentarspalten Freaks da. Und dann war der so ein bisschen so, okay, krass, habe ich noch nie mitbekommen.
Wir haben natürlich schon von den Fury-Fans profitiert. Also die das über Facebook mitbekommen haben, was wir da jetzt tun. Und wir waren ja sehr aktiv in den sozialen Medien, weil das war unsere einzige Vervielfältigungs- und Promotion-Maschine, die es so gab. Weil wir hatten jetzt auch keine große Plattenfirma und gar nichts, sondern wir haben das selbst finanziert und hatten einen Freund aus Köln, der mit so einem ganz kleinen Label für uns so die Distributionsaufgaben erledigt hat irgendwie. Aber am Ende des Tages war das schon eine kleine Herausforderung, fand ich. Und das war sehr spaßig. Und trotzdem haben wir viele neue Leute dazu gewonnen. Es gibt auch wirklich welche, die Fury gar nicht kannten, die dann wir haben ein Video gemacht zu Perfect oder so. Und das haben die gesehen oder ihre Kinder höchstwahrscheinlich und haben sich schlapp gelacht über uns. Und dann haben sich die Eltern das angeguckt und haben gedacht irgendwie, das ist aber ganz schön und das spricht mich an, weil das ist zwar ein Liebeslied, aber irgendwie anders als alle anderen deutschen Liebeslieder. Es ist kein Schlager, es ist kein Rock, aber wenn schon mehr dann Rock, dann Schlager, ist irgendwie anders und neu. Und die haben uns dann so entdeckt und das finden wir sehr, sehr schön. Und mittlerweile spielen wir auch, wir haben am Anfang noch hier und da mal Time to Wonder gespielt und so. Oder auch noch ein anderes Fury-Liedchen am Anfang, damit wir den Leuten klar machen können, wo wir herkommen und so. Und das machen wir gar nicht mehr. Und das ist mittlerweile auch sehr gern genommen, dass wir das nicht mehr tun. Aber nach 5 oder jetzt 6 Alben müssen wir das auch gar nicht mehr tun.
Ja, ich gerade sagen, das ist ja immer so ein Problem am Anfang, ne? Wenn du gar nicht so viel Songs erstmal schon mal selber rausgebracht hast. Ne?
Wir haben ja auch
andere machen das Cover-Songs.
Und ja, das haben wir auch gemacht. Aber wir haben natürlich auch die ganz normale, harte Stadtfestnummer gemacht. Ne? Und Fury gab es zu der Zeit nicht. Und dann waren Veranstalter natürlich auch, die wollten dann, sagen wir, spielt ihr auch was von Fury? Dann haben wir gesagt, ja, wir spielen 2, 3 Songs. Haben wir in so einem 21-Song-Set drin. Und ganz am Ende haben wir den Sack dann auch irgendwie zugemacht oder manchmal auch in der Mitte. Und haben dann aber letztendlich die Leute dann teilweise damit umgedreht. Ne? Dann haben sie gesagt, ach, das sind die Fury-Jungs. Ach, die machen auch was auf Deutsch. Ja, der Song ist ja toll. Also das war immer so ein Geben und Nehmen. Ne?
Also unsere Cover-Songs waren eigentlich Fury-Songs. Also wir haben genau. Eine neue Version genau. davon gespielt.
So was in der Art.
Ja.
Aber wir haben viele Leute dann konvertiert, ne? Die dann rübergegangen sind zu Wingfelder und es gibt eine Menge Stimmen, oder eine Menge nicht, aber einige, die sagen, ja schade, dass ihr aufhört, also ich würde gerne auf Wingfelder nicht verzichten, da könnte ich vielleicht mal auf ein Jahr ohne Fury verzichten. Das ist schön, das ist ein Kompliment, das heißt, so ganz, ganz sinnlos war das, was wir gemacht haben mit Wingfelder sicherlich nicht.
Also ich habe jetzt nicht euer ganzes Repertoire auf dem Schirm, eher das von Fury als das von Wingfelder, weil ich euch auch schon seit 86 tatsächlich auch verfolge. Aber habt ihr mal irgendwann, wo wir gerade von Cover gesprochen haben, dann mal ein Fury-Cover auf Deutsch gemacht, um da die Brücke zu schlagen? Das würde mich mal interessieren.
Nee, interessante Idee, haben wir nicht gemacht.
So, ja. Irgendwo kenne ich das Lied doch her, aber auf, mit dem Text auf Deutsch, das wäre so diese, wirklich diese Brücke geschaffen, so.
Nee, wir haben Marius Müller-Westernhagen gecovert und aufgenommen. Der Junge auf dem weißen Pferd, der kommt nicht mehr, weil das hört mir irgendwie gut. Und das haben wir dann verwingenfeldert, sozusagen.
Okay. Aber letztendlich, egal über wie viele Stadtfeste ihr dann getingelt seid, eventuell, der Erfolg hat sich ja dann, vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig eingestellt, bis hin, also ihr habt eben einige Alben in den Charts gehabt, Sieben Himmel hoch ist, glaube ich, sogar in die Top 10 der Albumcharts damals reingegangen. Mhm, ja. Das ist ja jetzt schon, das ist ja nicht nichts, also jetzt einfach so
für uns war das sowas wie eine Zweitkarriere, also das ist ja auch der Grund, warum wir dann jetzt in den Sack hauen, weil im Endeffekt kannst du zwei Bands auf so einem Niveau, kannst du nicht beackern. Ja. Also wenigstens wir schaffen das nicht mehr. Und da muss man sich halt entscheiden, ob man jetzt zwei halbgare Dinge machen möchte oder ob man sich für eins richtig entscheidet. Und das haben wir jetzt getan.
Ja, sind wir genau auf dem Punkt, da wo ihr jetzt seid. Also Abschluss oder Abschiedstournee sogar von Wingfelder, die übrigens für alle Eingefleischten, die wissen das wahrscheinlich vorher, bis zum dritten Album, glaube ich, Wingfelder heißt, weil ihr zu zweit wart, und dann war das auch nicht so lang, ne? Oder?
Ja, wir dachten so an Lollig und Bollig und Bert.
Ja, Kai hatte ja auch schon vorher ein Album rausgebracht unter dem Namen Wingfelder und irgendwie dachten wir, müssen der Sache jetzt so einen eigenen Namen geben. Ne? Und das war dann eben die Idee. Und irgendwann war das dann aber Wingfelder und lang und keine Ahnung. Dann einmal kannst du es noch ändern, dann haben wir es ja eben gekürzt zu Wingfelder, weil das einfach auch letztendlich auf Plakaten und überall einfach ein Trade ist. Die wir dann ja auch letztendlich begründet haben damit.
Ne? Ja. Jetzt ist das, ich glaube, das ist das sechste Album, schlicht und ergreifend.
Normales Studioalbum schon, aber wir haben noch diese kleinen Satellitenalben immer veröffentlicht. Genau. Also.
Ja, finde ich übrigens schlicht und ergreifend, finde ich einen sehr schönen Titel. Passt auch, finde ich, total zu so einer Abschiedsgeschichte, finde ich jetzt.
Ja, finde ich auch. Passt auch.
Finden wir auch.
Und gibt natürlich auch einen Song auf dem Album dazu, der auch so heißt. Und da will ich gleich mal so ein bisschen in die Musik jetzt, wir wollen uns auch ein bisschen über die Musik unterhalten, die da jetzt nochmal neu rauskommt. Wann ist der Song schlicht und ergreifend aufgenommen worden? Weil ich frage deswegen, es gibt da diese Zeile, ich weiß, dass Bayern dieses Jahr nicht Meister wird. Wart ihr da prophetisch oder wart
das war,
ihr...
Das war zu der Zeit, wo man davon ausgehen konnte, dass Bayern wahrscheinlich nicht Meister werden wird.
Okay.
Das ist schon ein bisschen her. Und es war aber noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo klar war, dass Bayer Leverkusen Meister wird. Es war alles also noch quasi in Erfindungsphase. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Es war irgendwann, was haben wir jetzt? Oh Gott, irgendwann Anfang des Jahres, die Halbserie da so ein bisschen, zweite Halbserie in Gang war. Und
das war eine Sicherheitsnummer, ja. Bayer Leverkusen nicht, weißt du, da hätten wir das N hinten rausgeschnitten bei Bayern, dann hätten wir auch recht gehabt, ja.
Ansonsten, also manchmal entstehen ja solche Texte und Songs auch früher, dann wäre es dann eher prophetisch gewesen. Wenn der Song jetzt 2 Jahre alt gewesen wäre, hätte ja keiner...
Also ein bisschen prophetisch, aber man muss in der Saison, glaube ich, kein großer Prophet sein, um zu
sagen,
das
stimmt.
Haut euch bei den Jungs da nicht hin dieses Mal. Und es war halt so ein Klassiker, weil ich weiß, dass so manche Leute wird das halt so ein Grinsen, auch wahrscheinlich auch, wenn sie dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder Meister werden, dann ein Grinsen ins Gesicht treiben, wenn so eine Zeile kommt. Jeder wird sich dann vielleicht daran erinnert fühlen oder wird sagen, oh, vielleicht ist ja wieder mal ein Prophet unterwegs, man weiß es ja nicht. Vielleicht wird Frankfurt auch Meister.
Ich finde diesen Titel schlichter und ergreifend auch, also er hat für mich eine kleine Doppeldeutigkeit. Einmal so, dass wenn man jetzt so dieses, was wenn wir nachschlagen würden, das Synonym, wo dann irgendwie letztendlich oder alles in allem oder am Ende des Tages, also so sind ja so diese, und dann aber auch einfach nur schlicht und ergreifend als Musik, also das, was ihr gemacht habt, schlicht und ergreifend, ohne das jetzt auf das Synonym zu machen. Also ich fand diese Doppeldeutigkeit von diesen, habt ihr das bewusst gemacht oder ist es euch dann aufgefallen?
Nö, wir hatten den Namen. Thorsten hatte die Idee und kam mit dem Namen um die Ecke. Und wir fanden den Namen beide wirklich sehr, sehr gut. Und dass wir den da musikalisch so gefühlt haben oder gefüllt haben, dass es schlicht ist, ja, teilweise und manchmal auch ergreifend. Da haben wir Glück gehabt, würde ich mal sagen, dass uns das gelungen ist.
Wir sind ja nicht die Ersten, die das benutzt haben. Aber
nein,
es,
natürlich
nicht. War irgendwie passend. Also es ist ja immer so ein Bauchgefühlsding. Du sagst was oder Kai sagt was und irgendwann guckt man sich an und dann resoniert das. Und dann guckt man sich an und sagt, das fühlt sich gut an. Und das fühlte sich irgendwie gut an. Und dann ging das alles seinen Weg. Dann kam ein Cover, dann kam der Song, den gab es dann danach. Dann füllten andere Lieder irgendwie das Vakuum von so einem Album, was es noch gar nicht gab. Und dann gab es so eine Optik und dann irgendwie war es schlicht und ergreifend. Und diese Tournee letztendlich, ne, schlicht und ergreifend, ist ja auch, klar, es ist eben schlicht und ergreifend auch die letzte. Ne? Also man kann diesen Titel dann immer wieder auch für diese ganze Phase da benutzen und ohne da zu pathetisch zu werden. Aber ein bisschen Pathos steht uns ja auch ganz gut.
Was unterscheidet, oder vielleicht gibt es gar keinen Unterschied, das Songwriting für euch, für Wingenfelder, zu dem von Fury? Gibt es da große Unterschiede? Oder ist das eigentlich nur in komprimierter Form in dem Fall?
Das kann man gar nicht so direkt sagen. Also wenn ich jetzt sagen würde, momentan, wie bei dem letzten Fury-Album oder auch bei diesem Fury-Album, da sind bei Fury relativ viel Dinge mit der ganzen Band auch entstanden. Also es gibt auch Einzelprodukte sozusagen, aber der Großteil, und das wird bei dem neuen Album auch so sein, weil wir haben ja schon angefangen, entsteht wirklich mit der ganzen Band und den Produzenten zusammen in so einer sehr homogenen Einheit, würde ich mal sagen. Und bei Wingenfelde ist es halt so, da kommt einer mit einer Idee um die Ecke, dann kommt der nächste mit einer Idee, dann hat einer irgendwie musikalisch irgendwas, aber da fehlt der Text und dann sitzen wir dann zusammen und basteln irgendwelche Texte rum oder manchmal hat Thorsten auch ein Backing und dann komme ich mit dem Text an und manchmal schreibt er eine Nummer alleine und ich eine Nummer alleine. Also es ist so, wir haben diesmal ein Best of Both Worlds gemacht, würde ich mal sagen.
Okay. Der erste Vorab-Teaser war es, glaube ich, den ihr rausgebracht habt, also sprich den ersten Titel, passt natürlich dann auch, wenn es am schönsten ist, war, glaube ich, der erste. Das sagt ja auch ganz viel über den Zeitpunkt aus. Das eigentlich, es läuft ja alles. So habt ihr selber schon. Das ist ja eher so, ihr merkt, ihr schafft das nicht mehr. Und da ist auch diese tolle Zeile drin. Man hört auf, wenn es am schönsten ist und man geht, solange einen jemand noch vermisst. Ich denke. Ja,
das ist ein schöner Reim, ne?
Das reimt sich schön, aber es ist auch, ich glaube.
Ja, das ist, genau, erstmal, man hört auf, wenn es am schönsten ist, ja, totaler Flunkerei-Scheiß. Aber trotzdem, im Grunde genommen, wir haben alle auch ein Ego und natürlich wollen wir auch gehen so, dass man uns noch wahrnimmt und dass wir uns selber auch noch wahrnehmen. Und dieser ganze Text von Wenn es am schönsten ist, ist letztendlich eigentlich im Grunde ein bisschen die Wingenfelder-Geschichte. Ich kann jetzt in jeder Zeile sagen, worauf ich die beziehe oder wir die beziehen und was die bedeutet, ne? Und das ist ein bisschen kryptisch für vielleicht jemanden, der jetzt nicht genau damit vertraut ist. Aber für uns ist das irgendwie, also das macht halt Laune. Und dann eben verpackt in diese Harry Potter-Geschichten und irgendwelche Sprichwörter. Das war die Idee. Das ist eigentlich wie so eine Fingerübung. Aber natürlich ist es so, man hört so auf, dass hoffentlich jemand einen noch vermisst. Weil wenn man das nicht, dann brauchst du eigentlich gar nicht aufhören, weil dann hast du schon lange aufgehört. Dann bist du schon lange weg. Und jetzt spielen wir die Nummer live und die funktioniert irgendwie ganz komisch. Also es geht immer ganz gut los und gegen Ende geht es dann immer irgendwie ab. Und dann hat sie so ein bisschen was von dieser. Man hört auf, wenn es am schönsten ist, Pathos auch mit dem Publikum zusammen. Das macht Spaß. Es wird auf der Tournee möglicherweise, wenn wir es richtig mit Band spielen, nochmal eine Stufe höher gehen.
Du hast gerade schon gesagt, geht ab. Also ich finde, wenn man sich nochmal so quer durch eure Alben durchgehört hat, finde ich insgesamt ist das tatsächlich das rockigste und krachendste Album. Also ganz am Anfang war ja noch ein bisschen mehr, ihr habt ausprobiert und da war auch ganz viel mit Akustikgitarre, ist jetzt gar nicht mehr so viel. Das ist tatsächlich schon, also keiner kommt hier lebend raus, ist da jetzt zum Beispiel, also von diesen rockigen Nummern eine meiner Lieblingstracks. Aber da ist auch Tauchen oder Optimus Prime drauf. Das wären so Sachen, die man dann schon eher wieder mit Fuel verbinden würde, aber gar nicht, also ich jetzt persönlich zumindest, nicht so unbedingt mit Wingenfelder. Ist das so, hinten raus nochmal Gas geben, oder?
Ist doch schön, wenn man die Leute nochmal überraschen kann. Also das ist ja jetzt, das ist ja wie gesagt das letzte Album. Wir können machen, was wir wollen, ja. Also, und das haben wir jetzt einfach mal gemacht. Wir haben einfach mal wirklich gemacht, worauf wir Lust hatten. Und wir hatten halt Lust auf so eine Mischung. Da sind ja auch wirklich sehr gefühlvolle Songs dabei. Also allen voran schlicht und ergreifend und was weiß ich, der fünfte Frühling. Aber da sind eben auch ein paar brachiale Nummern drauf. Und da sind ja auch ein paar Aussagen dabei, die getan werden müssen. Sowas wie Keiner kommt hier lebend raus ist ja ein tagespolitisch aktuelles Stück Musik. Das war vor 20 Jahren und vor 100 Jahren und vor 300 Jahren höchstwahrscheinlich tagesaktuell auch schon. Und es wird höchstwahrscheinlich noch lange tagesaktuell bleiben, solange die Leute so drauf sind, wie sie drauf sind. Aber es muss gerade mal in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, nach Corona und Ukraine und jetzt die Hamas und Israel, da muss man einfach irgendwann mal eine Flagge hochziehen. Und das haben wir einfach gemacht. Und dazu passt leider nun mal nicht so eine Lila-Lu-Musik, sondern ich finde, dann muss es auch knallen und krachen. Ja. Und das haben wir beide so gesehen.
War in dem Fall, wenn ich dabei jetzt, wo du sagst, da kommt jetzt da die krachende Musik dann auch dazu, weil das Thema das so hergibt, war das dann erst so, dass dann war wahrscheinlich der Text als erstes da und so halbwegs die Idee zum Song und dann habt ihr geguckt, so, wie kriegen wir den Drive da jetzt hin? Oder
nee, bei oder zum was? Beispiel Keiner kommt ja lebend raus, gab es ein Playback vom Thorsten, das war da und ich hatte ein paar Zeilen, wusste am Anfang noch gar nicht genau, was ich machen wollte. Und dann aus diesen paar Zeilen ist theoretisch im Endeffekt die Antikriegsnummer entstanden. Okay. Die war so.
Also einfach so zusammengeflutscht,
mehr oder weniger. Genau. Ja, genau.
Das hatten wir öfters mal.
Und dann auch überlegt, so wie passt das denn jetzt? Ja, das ist eben keine Lallu-Nummer, wie du das gerade gesagt hast, sondern das ist dann auch musikalisch dementsprechend untermalt wird. Ganz interessant finde ich auch tatsächlich, weil ihr werdet ja immer mit Hannover verbunden, kommt ihr nun mal her, dass ihr auch also einen Song über Hannover gemacht habt, Nie zu laut und null Beschwerden, finde ich ja schon, allein der Titel finde ich ja schon sehr, sehr interessant. Musste das jetzt mal sein, als Statement, wenn ihr so und so immer mit der Stadt verbunden werdet, oder war das auch so als Abschied?
Also das musste eigentlich schon lange sein. Wir haben es halt, wir sind ja immer mit den Furies auch schon und mit Wingenfelder auch und wir immer ein bisschen dran gescheitert. Das ist nicht so leicht. Ne? Hamburg, Berlin, die haben ihre Hymnen, die Kölner haben natürlich noch einen eigenen Dialekt und hauen da richtig auf die Kacke. Hannover ist da eben auch nicht richtig laut und hat auch nicht so, gar nicht den Anspruch. Und irgendwann aber hatte ich dieses Backing und hatte auch ein paar Textzeilen und irgendwie haben wir die zusammengebracht. Und dann hatten wir das erste Mal das Gefühl, jetzt kommt irgendetwas, das ist auch, der Song ist ja auch nicht zu laut und ist ja auch kein, weißt du, also das ist jetzt auch nicht die Viva Colonia-Hymne, aber für die Hannoveraner anscheinend genau das, was passt. Also das ist, und wir haben mal was gemacht, was es lange nicht mehr gab in der heutigen Musikwelt, wir haben echt Guerilla gemacht. Also es gab den Song quasi noch nicht wirklich richtig. Da haben wir schon angefangen, den Song irgendwie zu verticken an Radio Hannover. Oder die wollten den haben eigentlich gar nicht, haben ihn gar nicht vertickt. Das heißt, der Song war vor 2 Wochen noch gar nicht geschrieben, war aber nach 3 Wochen später schon bei Radio Hannover als Vorstellung. Ah, und cool. Wurde dann so eine kleine Hannover-Hymne. Und Hannover 96 hat die dann auch für sich gepickt. Die spielen die immer noch am Stadion.
Ja, cool.
Und das ist so, wir haben jetzt nicht das Budget und auch nicht die Power, das jetzt so durchzudrücken, dass das jetzt die offizielle, weißt du, und zu jedem Schützenhausmarsch spielt dann noch die Blaskapelle die Nummer. Aber die Nummer hat sich so ein bisschen festgebissen. Ne? Und jetzt hat Hannover so eine kleine Motown-Rock-Hymne. Und dafür, ja, aber da sind wir, ja.
Also ich finde das ja auch immer ganz, ganz schwierig so. Ja. Weil die meisten Songs, die über Städte geschrieben werden, die finde ich jetzt nicht so berauschend. Also das ist so, also entweder ist es ganz, ganz peinlich, ja, oder es ist so, so in Anführungsstrichen leicht banal. Dann schreibt man dann über, und das gibt's doch das tolle Haus und wir sind hier alle ganz toll und bla und so. Okay, wir haben dann über unseren Fußballverein geschrieben mit der sarkastischen Zeile, er wird von einem Kind regiert. Hat sich ja auch fast erledigt jetzt. Und über so ein paar Dinge, die es da so gibt und musikalisch im Endeffekt, wollten wir eigentlich gute Laune haben, weil Hannover macht mir persönlich, wenn ich da bin, meistens immer gute Laune. Und es ist für mich eine der unterschätzten Städte dieser Republik. Und wir wollten den Leuten in Hannover einfach einen Song geben, der für uns zu der Stadt passt. Und komischerweise fanden auch die Leute in Hannover, dass dieser Song zu der Stadt passt, weil nie zu laut und viel zu leise.
Gut, ihr habt auch eben gerade schon gesagt, über Berlin und über Hamburg und gegebenenfalls sogar über München, keine Ahnung, gibt es vielleicht auch schon ein bisschen mehr Songs. Was mir sofort eingefallen ist, habt ihr sogar auch noch ein bisschen was mit zu tun, weil ihr nämlich in dem Lied drin vorkommt, ist Was wird aus Hannover von T.S. Ullmann, den von mir sehr geschätzten, der eben über Hannover schon in 2019, also zumindest was in 2019, auf seinen Junkies und seinen Theologen
drauf. Großartiges Liebeslied.
Total klasse. Und
ja, wir haben mit ihm ja zusammen gespielt. Er hat uns hat zweimal supported auf der Fury-Tour und dann hat Fury mit T.S. Ullmann immer genau die Nummer gespielt, ein Duett.
Gibt's doch irgendwo noch zum Nachhören? Ich hab's gar nicht in eurer
Der WDR hat das mal aufgezeichnet, hat mir T.S. eingeladen, haben wir die zusammen gespielt für WDR Rockpalast.
Das war ganz spannend. Ich habe dann irgendwie, weil ich wusste, dass es die Aufnahme irgendwie gab, und ich habe einfach nur ganz kurz nochmal, weil ich nochmal im Text genau nachgucken wollte, wo ihr da jetzt drin vorkommt und wie es nochmal, auch wenn ich schon oft gehört habe. Und dann habe ich nur den Was wird aus Hannover gegoogelt und das Erste, was rauskam, war Song von Fuel in the Slaughterhouse. Und ich so, nee. Also ist dann auch gleich noch euch zugeschrieben worden. Zack, ist ja auch sehr spannend. Das war der erste Treffer auf Google. Also dass dem nicht so war, war mir ja klar. Ich hatte nur eben so, hab kurz so nochmal nach dem Kontext geguckt, aber das ist auch schon. Also wurde auch Hannover besungen und dann aber auch gleich ihr mit dazu, nicht nur die Scorpions in dem Fall, in dem Song zumindest. Also seid ihr schon
die Scorpions auch so sehr. Die Scorpions muss man immer hochleben lassen. Die lassen wir auch am Ende von Nie zu laut, ja, lassen wir die auch hochleben. Das sind die Elder Statesmen der Musikgeschichte von Hannover und da müssen wir immer den Hut ziehen und uns verbeugen.
Wir ziehen ihn aber auch gerne.
Absolut.
Ja. Einer meiner Lieblingstracks, ich konnte jetzt noch nicht alles so oft durchhören, aber ich hänge mich ja meistens immer an so Sachen auf, die so ein bisschen aus der ganzen Geschichte rausfallen. Das ist für mich der Song Fallobst. Hm. Der ist atmosphärisch was ganz anderes, finde ich. Der ist auch so mit dem Beat und auch die Stimme, wird noch was rübergelegt, so ein Dub rüber und ist dann erst mal so wirklich was von Wingenfelder vielleicht gar nicht mal so zu erwartendes. Und dann im letzten Drittel, dann kracht es auch nochmal richtig.
Dann bricht's los.
Dann bricht's nochmal.
Das war eine Art und Weise, wie man es von Wingenfelder auch nicht erwartet hätte.
Genau, beides irgendwie. Also ein sehr,
außer
sehr,
vielleicht
sehr
bei Angst vor der Angst auf dem ersten Album, da brach es gegen Ende auch mal los, ja.
Das ist also so irgendwie ganz so zwei Sachen, die man von euch als Wingenfelder nicht erwarten würde, in einem Song mit drin. Und wie kam die Idee, so auch wieder diese Narrenfreiheit?
Theoretisch schon. Also bei mir, ich wohne ja auf dem Dorf in Schleswig-Holstein mittlerweile, da gibt es einen jungen Mann, Gunnar Walling heißt der spielt in so Nachspielkapellen und leitet eigentlich so hauptberuflich, glaube ich, die Pflegeabteilung im Krankenhauspflegedienst. Und der kommt immer gelegentlich mal bei mir vorbei und dann bringt er mal irgendwas mit. Und der hat schon mit zwei Songs auf Platten geschafft, also einen bei Fury und einen auf der letzten Wing von der Scheibe, ist auch noch drauf von ihm. Bis nach Berlin heißt er. Okay. Und der hatte so ein Klavierthema. Alles andere habe ich gelöscht, aber dieses Klavierthema habe ich behalten, weil das fand ich total schön. Und das ist eigentlich der Anfang vom Song. Und da habe ich eigentlich im Grunde genommen den Text drauf geschrieben. Und dann kam ein Brüderchen und meinte, wir müssen hinten noch einen kleinen Dreh machen und so. Und dann schraddel, 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 wie er so ist, hat er dann mal einen draufgehauen. Und dann habe ich hinten einfach den Text zu Ende geschrieben. Und dann ging es hinten ab und Volker war da und Tobi, der Schlagzeuger, war da. Und dann haben wir das gemacht, wozu wir total Bock hatten. Wir haben wirklich... Das war so für so britische Gewalt. Nennen wir es mal britische Gitarrengewalt. Und das hat so einen Spaß gemacht und das hat so funktioniert vor allen Dingen, weil das so einzuspielen live mit Bass, Schlagzeug, Thorsten, Gitarre und ich habe da meine Halbtextzeilen schon drauf genudelt. Das hatte eine wahnsinnige Energie und dieser Song lebt eigentlich dadurch, dass er am Anfang so eine Mystik hat und dann dreht sich diese Mystik und wird so transferiert in eine wahnsinnige Energie und das macht den Song aus.
Mhm. Ich ihr habt ja, bevor das Album dann komplett draußen ist, schon einiges vorher rausgebracht. Und ich stelle meinen Gästen häufig die Frage in solchen Fällen, weil es oftmals gibt es so, ne, man hört immer erstmal als Fan oder wie auch immer erstmal das, was vorher schon rauskommt. Und dann gibt es manchmal immer so diesen kleinen, feinen Song, der irgendwie sich mitten auf der Platte befindet, der manchmal dann vielleicht ein bisschen untergeht, vielleicht weil er auch nicht ganz live-tauglich ist oder aus welchen Gründen auch immer. Habt ihr so einen Song oder vielleicht könnt ihr auch gar nicht drauf einigen? Vielleicht gibt's da, was ist das kleine Schätzchen, wo man extra vielleicht nochmal auch drauf hinweisen sollte, damit es eben nicht untergeht?
Das ist die Frage nach den, welches Kind hast du am liebsten?
Ja,
nein. Diese Songs, Kai, hast du zum Beispiel gerade einen genannt, der heißt Bis nach Berlin. Das ist ein Song auf Sieben Himmel hoch, den haben wir auch live gespielt. Der ist gar nicht leicht zu spielen. Das ist so ein Track, den man entdecken muss. Vom Suchen und Finden ist ein Track, den man entdecken muss. Es gibt auf dem ersten Album Lieder wie Nie zu spät, die total Spaß machen, die aber keine Singles waren. Die musst du dann entdecken, dann musst du das Album hören. Es gibt aber auch die Satellitenalben, Kai hat vorhin gesagt, die Coverversion von Westernhagens Song, der Junge auf dem weißen Pferd. Das ist anders. Das ist schon unsere eigene Version. Ne? Das macht schon Spaß. Da sind Sachen drauf, die übrig geblieben sind. Teilweise auch ein englischer Song aus dem allerersten.
Der ist unterschätzt.
Girl Called Torch.
Aus der ersten. Aber auch die Erfindung des Herrenduetts. Ja? Also ich und Johannes Strate von Revolverheld singen Radio Orchid. Das ist auf der gleichen Platte drauf.
Ja? Ach. Ja.
Und zwar leicht betrunken bei mir zu Hause im Studio. Das hat schon was.
Ach, muss ich heute Abend sofort mal nachhören.
Das ist sehr, 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 sehr melancholisch. Alles halt quasi selber produziert, von Mark Shettler dann noch gemischt. Und so ein bisschen Attentatsmusik, ne? Ja. Und das haben wir immer wieder gehabt. Es gibt aber auch Akustikversionen zum Beispiel auf diesem Akustikalbum aus dem Studio Nord in Bremen, die ganz eigen sind. Von Mensch Paul über Irgendwann zurück. Die einfach anders sind. Das ist, also es gibt bei Wingfelder, wenn man sich das Portfolio durchhört, da gibt es schon was, da hast du vielleicht recht, gibt es eine Menge zu entdecken. Mehr als jetzt in einem Song.
Oder so ein Song, den ich auch sehr gerne mag, Zu warm, schön zu sein, ist eine ganz tolle Variante. Weil
ja.
Das ist einer dieser wenigen Texte, die mein Bruder und ich in einem Anfall von Dauerlachen zusammengeschrieben haben, draußen irgendwo in der Lüneburger Heide mit einem Glas Wein. Und wir haben uns so abgelacht, als wir den geschrieben haben. Und dann haben wir das aufgenommen und das war großartig.
Ja. Oder der ist echt total gut geworden. Der letzte Ricard von Saint-Malo, den wir jetzt das allererste Mal live gespielt haben, mit dem Akustikquartett, ist ein Wahnsinns-Song. Also auch in der Studioversion wirklich ein Hörgenuss. Ne? Mhm. Und der kommt eben ganz am Ende von einem Album. Du weißt ja, was damit passiert oft. Ne? Das geht dann oftmals dann doch ein bisschen unter.
Kommt da noch was oder ist noch was? Ja, ich find sowas spannend, weil ich bin eben auch noch Vinyl-Liebhaber und höre mir das dann eben auf Platte auch in der Reihenfolge noch an. Und dann kommt man auch automatisch dann eben und nimmt dann auch immer alles mit. So, das ist
ja, total.
Immer. Ja, die ZuhörerInnen können es nicht sehen. Kai hatte gerade das Supercover, da wollte ich auch noch drüber sprechen, das Supercover von eurer neuen LP hochgehoben. Fällt mir wirklich ein. Gut, dass du es gemacht hast, weil ich wollte nämlich was zu diesem das Cover fragen. Wie viel davon ist alles nur künstlich hergestellt? Was ist davon? Also wir müssen es auch kurz beschreiben. Es ist sieht aus wie ein Leuchtturm, ist ein Leuchtturm. Der steht aber irgendwo nicht irgendwie an der Küste, sondern sieht eher aus wie im abgerodeten Unterholz. Ja, der sieht aber so. Das Bild macht es so her wie abgerodetes Unterholz und schwarz-weiß. Ja. Und deswegen die Frage: Ist das ein Originalfoto oder alles zusammengeschraubt?
Fast. Es ist ein Originalfoto aus einer Fotoausstellung oder mit Kunstinstallation und einem Song, den mein Bruder und ich gemacht haben für damals eine große Ausstellung für die AWD. Und Riesen-Vernissage und mit hin und her und vor und zurück. Das Foto neben dem Leuchtturm wäre noch ein Wärterhäuschen gewesen. Das ist das Einzige, was wir weggemacht haben. Ansonsten ist es ein Leuchtturm auf Bornholm. Und der ist mit Rotfilter und dann natürlich ganz krass mit Rotfilter bearbeitet. Aber das Foto ist das Foto.
Genau.
Und
wenn man den Ausschnitt sieht, um das jetzt nochmal für die HörerInnen zu beschreiben, die natürlich hoffentlich diese Platte als CD oder als Vinyl nachkaufen sollen, um sich hinzustellen, um gleich bei der Werbung zu bleiben. der Ausschnitt ist erstmal so, dass man so drumherum so abgeknickte Bäume und es ist schwarz-weiß.
Nee, also, gibt es wirklich da. Es sieht genau ja, aus. Es ist es, nur ein kleines Häuschen, das hätte auch gar nicht weiter gestört, aber dieser abgeknickte Baum und die Sonne an dem Moment und dieser, sage ich mal, knallblaue Himmel war so. Auf der Rückseite ist glaube ich, eine Hafenszene, ne? Auf dem Vinyl, oder?
Genau, ich jetzt, ja, auch, dann hätte es schon wieder, gepasst. Ich habe jetzt so vorne gesehen.
Wenn du das Cover genau anguckst, ja, wirst du feststellen, dass alles, was rechts vom Leuchtturm ist, auch links vom Leuchtturm ist.
Okay.
Also man hat einfach nur die rechte Seite genommen und links oder rechts, ich weiß gar nicht mehr, wo das Häuschen stand, wo dieses kleine Leuchtturm-Wärterhäuschen stand, ja, das haben wir halt weggemacht, sodass es eigentlich gleich aussieht. Und jetzt sieht es halt so aus, es ist dieser Leuchtturm halt in der Mitte und steht schlicht oder greifend alleine da.
Ja.
Aber das Foto, wie gesagt, ist genau das Foto. Und das Foto hinten drauf war auch in Gänze, ist auch ein bisschen größer als das Quadratformat dann auch in der Ausstellung. Ne? Ja, also alles, haben wir alles brav selber.
Wenn ich beides gesehen hätte, ich habe jetzt einfach nur die Front gehabt, wäre ich wahrscheinlich auch eher noch drauf gekommen, wenn das Meer noch irgendwo mit drauf ist. Aber es wirkt erstmal mit diesem Ausschnitt, als wäre das ein Original-Leuchtturm, der wirklich irgendwo so ins vielleicht verbrannte oder umgeknickte Unterholz gesetzt wurde. Aber dann eben sehr
ein bisschen
gut
die Wirkung ist ja auch, ne? Und dann schlicht und ergreifend so ein bisschen Winkfelder als kleiner Leuchtturm. Kann man ja auch mal so lassen so stehen.
Ja, wie lange wird eure Abschiedstournee jetzt gehen? Ich weiß, ihr habt für nächstes Jahr schon wieder große Fuel-Konzerte angekündigt.
Die geht exakt vom 7.
bis zum 24. oder sowas.
Zum 24. Also, November.
Ja. Genau.
Und der 7. ist Kiel und der 24. ist Bochum.
Ich weiß schon, ich werde in Bremen da sein. Freue ich mich schon.
Gut. Das ist schön.
Ich habe meine Nichte eingeladen. Ganz liebe Grüße, weil die ist riesengroßer Führer und Winkenfelder-Fan. Da habe ich gesagt, okay, dann kommst du mit mir.
Sehr gut. Ja, das ist Bombe, ist ein tolles Venue.
Ja.
Bumsvoll und herrlich.
Genau, haben sie vergrößert den Laden extra nochmal. Also jetzt nicht wegen uns, sondern allgemein. War ganz gut, dass sie das wegen uns auch gemacht haben, weil jetzt ist er nämlich voll.
Sehr schön. Eine Frage, weil ich es einfach toll finde. Was haltet ihr von Weihnachtsliedern? Ich muss einfach noch mal kurz drauf kommen.
Wir haben ja selber mal eins gemacht.
Deswegen.
Wir haben sogar vielleicht eins der schönsten deutschsprachigen Weihnachtslieder gemacht, die man so. Also jedes Jahr merkt man immer, dass dieser Song irgendwie immer mehr Kreise zieht und wir werden ihn auf dieser Tournee wahrscheinlich auch, so wie es aussieht, dann auch das erste Mal überhaupt spielen, glaube ich, live, ne, auf der Tournee.
Stimmt. Aber nie gemacht.
Genau.
Also bietet sich ja dann vor Weihnachtszeit.
Genau aus dem Grund. Also es gibt ja viele, die das irgendwie probieren. Und es ist immer wieder ganz schwierig auf Deutsch Weihnachtslieder. Man hat ja das, was im Radio rumdudelt mit den ganzen englischen Geschichten und so viel gute Deutsche gibt es meistens auch gar nicht. Oder sie versuchen es auf irgendeine Art und Weise mit sehr viel Humor. Gibt es auch ganz witzige Geschichten in den letzten Jahren. Matzen hat da was gemacht. Deine Cousine hat irgendwie auch einen ganz punkigen Weihnachtssong. Das geht in eine andere Richtung.
Das ist so.
Ja, und das ist aber jetzt dieses Weihnachtsgefühl auf Deutsch, ohne dass es kitschig wird. Und das finde ich.
Ich finde, Weihnachten ist natürlich auch ein warmes, rotfarbenes, kitschiges Etwas. Das darf es auch sein. Aber die Songs, die manchmal da. Ich kann das, wenn Chris Rea Driving Home for Christmas singt, dann verstehe ich das. Ich kann nicht nachvollziehen. Das gibt es auf Deutsch aber nicht so richtig, oder?
Nee, das, was wir gemacht haben im Endeffekt, also wir haben das im Hochsommer geschrieben und zwar auf Spiekeroog, das zu sagen. Okay. Und das Ding ist, was wir ja gemacht haben, oder ich saß da nachts allein und habe den Text geschrieben, da ging es um Folgendes. Ich wollte einfach dieses Gefühl, was ich immer noch mit Weihnachten verbinde, also ich bin ja ein bisschen älter und bei uns war Weihnachten halt wirklich noch mit Kindern und allem drum und dran, wir waren ja drei Brüder und so. Das war noch was Besonderes, also diese ganze Stimmung herum. Da ich ja auch drei Kinder habe und mein Bruderchen auch, gibt es dieses Weihnachtsgefühl bei uns immer noch, dieses familiäre Weihnachtsgefühl. Ja. Auf der anderen Seite wollte ich halt so ein bisschen die Kommerzialisierung von Weihnachten ein bisschen verdonnern, ja, nach dem Motto, wenn Schokohasen zu Weihnachtsmännern werden und so. Und dieses Gefühl, was Chris Rea, glaube ich, schon mal geschrieben hat, irgendwie, wenn man auf der A7 steht und nach Hause fahren will zu Weihnachten. Ja. Das haben wir auch mit drin. Also eigentlich haben wir alles mit drin, was auch so andere Aspekte von Weihnachten, die nicht ganz so kitschig sind, ja, aber sie gehören halt auf irgendeine Art und Weise dazu und auch ein kleiner Kritikpunkt. Ja. Aber trotzdem ist es wirklich ein ganz normales Weihnachtslied und dieses Weihnachtsgefühl sitzt oben auf den Charts und der Rest kommt unten drunter. Und das macht es, glaube ich, so wichtig. Und diese ganze Stimmung von der Melodiosität ist eigentlich wirklich wie ein klassisches Weihnachtslied. Auch mit den ganzen Bells und allem, was dazugehört.
Ja, klar. Könntet ihr euch vorstellen, mit Fury ein Weihnachtslied zu machen? So einfach nur aus der Thematik raus?
Wir haben drüber nachgedacht, ein ganzes Weihnachtsalbum zu machen mit Fury. Okay. Da waren wir uns noch nicht klar, ob das
funktioniert. Da gab es schon.
Ja, aber wir würden das auch wiederum anders machen. Also unser Produzent steht ja auf Weihnachtslieder, sprich Vincent. Und aber wir, es gibt ja dann die Broilers feiern Weihnachten, dann hast du Punk-Weihnachten und hier und da und so. Das finde ich jetzt nicht so eine Herausforderung. Ich finde es eine Herausforderung, ein Weihnachtslied zu machen, was theoretisch im Radio läuft und die Leute haben ein weihnachtliches Gefühl, wenn sie das hören. Also die wissen genau, zu Weihnachten kommt dann der Song. Ja. Und bei uns ist es so, das ganze Jahr liegt das Ding brach und Weihnachten geht es in den Radiocharts mit der Nummer immer jedes Jahr ein Stück höher. Immer mehr entdecken das. Am Anfang war das sehr schwierig, weil das eine Benefiz-Single war für die Kinderkrebsstation in Hannover mit Radio FFN zusammen. Und dann natürlich haben die anderen Radiosender gesagt, nee, das ist eine Radio-FFN-Geschichte, die können wir nicht spielen.
Aber es ist jetzt ja so alt, 2012 ist das, glaube ich, rausgekommen.
Jetzt ist das Branding weg und jetzt entdecken das auch immer mehr andere Leute. Und hier und da spielen es jetzt auch andere und auch öffentlich-rechtliche Stationen mal. Und es wächst. Und es ist einfach schön zu gucken, wie das Baby nach so viel Zeit, die jetzt ins Land gelaufen ist, irgendwie trotzdem noch am Start ist und auch noch wächst.
Also bei mir hat sich's fest in meine Weihnachtsliste mit eingebrannt, kann ich sagen.
Bei mir auch. Wir waren sogar mal in Los Angeles und haben das Ding auf Englisch und auf Spanisch aufgenommen.
Ja, auf Spanisch auch stimmt. Okay. Das ist verrückt, was man alles macht.
Ja, was man alles ausprobiert, das ist witzig. Ja, wir kommen schon so langsam zum Schluss. Könntet ihr wahrscheinlich nicht verraten, irgendwie euch was zum Abschied für eure Tour ausgedacht, aber es wäre jetzt doof, wenn wir das jetzt verraten würden.
Oder? Doch, das war keine mehr. Wir sind jetzt nicht, also da werden keine Zwerge aus der Bassdrum hüpfen oder irgendwelche Sachen. Wir basteln am Live-Set. Das ist das, was wir machen. Und wir haben ein tolles Set zusammen und wir haben mit Norman Keil jemanden, der Special Guest ist, der viele Songs mitgeschrieben hat, mit Klassenfahrt und Perfekt und der lange Zeit auch in der Wingfelder Band war. Und mit dem werden wir auch zusammen auf der Bühne ein bisschen spielen und wir werden 2,5 Stunden die Wingfelder-Geschichte feiern. Und ich glaube, mehr musst du auch gar nicht machen. Also da brauchst du keine Raketen und keine goldenen Tempel oder keine Tänzerin.
Wir haben ja jetzt gerade Akustik gespielt, also als Quartett. Und dann letztes Mal waren wir jetzt in Brilon und das ist im Sauerland. Da mussten wir erst das Konzert absagen, weil ich hatte ein kleines gesundheitliches Problem, aber dann hat er sich schnell wieder eingerenkt. Und dann haben wir es gespielt und dann siehst du halt auch, da weinen Leute. Also das ist komisch, aber da weinen Leute. You run out of a free disc, zeigt das bei mir.
Und hier ist alles.
Data exceeded error. You have run out of a free disc space to save a local backup of this data. Okay, backup.
Das ist deins. Das ist kein
Backup, musst du gleich machen. Bist du, ne?
Nö, bin nicht ich.
Ich bin's nicht.
Also ich habe auch hier bei mir Kai noch die ganze Zeit laufen.
Ja, das ist, den laufen du das bei mir auch noch. Das taucht nur gerade auf, aber ich nehme mir nichts auf. Ja.
Ah, okay. Ich habe nichts gesehen. Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Ja, ich bedanke mich ganz recht herzlich für viele kleine, große Geschichten, auch ein bisschen Hintergründe zu den neuen Songs. Interessiert natürlich erst recht jetzt, wo das letzte Album auch rauskommt. Ich freue mich wahnsinnig, euch dann auch tatsächlich, ich habe Fury schon oft gesehen, euch als Duo, beziehungsweise dann als Wingenfelder noch gar nicht. Dementsprechend komme ich gerade noch rechtzeitig quasi auf eure Abschiedstour euch auch live zu sehen. Freue ich mich auch riesig drauf und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Genießt den Abschied, auch wenn
wir tun.
Ja, ihr macht ja weiter, auch wenn es in anderer Formation ist und so werden nimmt die reinen Wingenfelder-Fans dann noch mit rüber zu Fury und dann ist gut. Best of both worlds.
Was wir können.
Alles klar.
Okay, vielen Dank an euch und
den
HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Ganz genau.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.